Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Mit Facebook, da ist es ja ein bisschen so wie mit der Bild-Zeitung. Alle konsumieren es, naja, fast alle, aber kaum einer gibt es zu, weil wir ja eigentlich alle wissen, dass Facebook immer wieder in der Kritik steht. Wir sprechen heute gleich zweimal über den Intermediären. Zunächst geht es um einen neuen Kratzer, den Facebook erlitten hat. Das Unternehmen soll Sprachaufnahmen aus seinem Chatdienst Messenger abgehört und auch abgetippt haben. Betroffen gewesen sind offenbar User, die die Transkriptionsfunktion für Sprachunterhaltungen eingeschaltet hatten oder einfach vergessen hatten, diese auszuschalten. Gesprochen habe ich darüber mit Dirk Hensel. Er ist Sprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Und ich habe ihn zunächst gefragt, ist das eine gute Nachricht, dass Facebook den Vorgang mittlerweile gestoppt hat?
Naja, es ist zumindest insofern eine gute Nachricht, weil ein erheblicher Datenschutzeingriff, der in dieser Sache liegt, erstmal beendet wird. Dass damit jetzt alles bei Facebook gut ist aus datenschutzrechtlicher Sicht, das wäre natürlich viel zu weitgehend. So weit würden wir nicht gehen, das zu sagen.
Ja, beunruhigend bleibt zumindest, Facebook hat hunderte von Jobs rausgegeben, um Audios auf dem Messenger-Dienst transkribieren zu lassen. Das berichtet Bloomberg heute. Dabei soll den Mitarbeitern nicht gesagt worden sein, von welcher Quelle die Audios stammten. Sie sollten das Material einfach transkribieren. Mehr wussten sie nicht. Das hört sich nicht so an, als habe es sich bei diesem Vorfall um ein Versehen gehandelt. Wie bewerten Sie diesen Abhörvorgang als Sprecher des Bundesbeauftragten für den Datenschutz? Facebook selber sagt in seinen Richtlinien zum Schutz der Daten ja nicht zum Thema Audio.
Dieses Thema ist ja im Prinzip ein bisschen ähnlich wie die Geschichten, die wir jetzt bei Amazon zuletzt hatten oder auch Google und Apple, wo die Sprachassistenten quasi zur Sicherung der Funktionalität der künstlichen Intelligenz, die eben hinter dieser Technik steht, Sprache zu transkribieren, ob das richtig verstanden wird, das zu testen und zu verbessern. Das heißt, das ist jetzt nichts Neues in dem Sinne. Insofern ist es auch sicherlich nicht so, dass das Facebook aus Versehen gemacht hat oder ganz nebenbei, sondern es ist zielgerichtet gewesen. Und so, was ich gehört habe, auch sogar initiiert worden erst nach den Medienberichten von Bloomberg, nachdem die Diskussion bei Amazon schon im vollen Gang war. Also ein aus Versehen ist es hier sicherlich nicht. Und die Leute wussten tatsächlich nichts davon. Das ist ja auch das Hauptproblem. Man rechnet in der Regel ja nicht damit, dass eine Kommunikation auch mit einer anderen Person, die datenschutzrechtlich vielleicht sogar unter das Fernmeldegeheimnis fällt, mitgehört wird. Und zwar nicht nur von einem Computer, der eben einmal kurz das in Text umsetzt, was man sagt, und dann vielleicht die Daten auch sofort wieder löscht und das vergisst, sondern dass auch Leute das abhören, Menschen, die eben nicht so schnell vergessen können wie Computer.
Sie erwähnten gerade Amazon, Apple und Google, die Ähnliches gemacht haben. Welche gesetzlichen Regeln gelten denn eigentlich dabei? Gelten für einen Messenger-Dienst dieselben gesetzlichen Verordnungen wie für Internetseiten?
Grundsätzlich schon. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist es natürlich immer so, dass personenbezogene Daten nur dann verarbeitet werden dürfen, wenn es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Die kann in vielen Varianten vorliegen. Hier wird es wahrscheinlich in der Regel eine Einwilligung sein, ob das wirksam datenschutzrechtlich eine Einwilligung vorliegt, weil eben in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen steht, wir arbeiten daran und werten Sachen aus, um unsere Technik zu verbessern und besser zu machen. Ob das ausreicht, das kann man durchaus bezweifeln, das müsste man im Detail prüfen. Aber wir haben hier natürlich tatsächlich nochmal insofern einen Unterschied, als dass es nicht darum geht, dass wir einen Sprachassistenten, den wir bewusst adressieren mit Siri oder Alexa, sag mir, wie das Wetter wird heute, sondern dass wir hier Kommunikation 1:1 betreiben, von der wir eigentlich ausgehen, dass derjenige, der die Kommunikation abwickelt, in dem Fall Facebook, nicht unbedingt da reinhört und das mitkriegt, was da passiert. Das ist nochmal was anderes. Also wir sprechen nicht mit dem Unternehmen wie beim persönlichen Assistenten, sondern wir sprechen mit einer dritten Person. Und insofern ist es schon von der Wertung her etwas anderes. Man kann sagen, dass das Fernmeldegeheimnis betroffen und es sind vielleicht nochmal ein bisschen sensiblere Daten. Und für welche Zwecke dann eine Auswertung erfolgt, ist nochmal eine andere Sache. Eine inhaltliche Auswertung. Ich glaube nicht, dass das datenschutzrechtlich in irgendeiner Form legitimierbar ist. Tatsächlich insofern ist es gut, dass sie es jetzt gestoppt haben. Aber es zeigt eigentlich nur mal wieder, dass gerade bei Facebook sehr viel datenschutzrechtlich noch im Argen liegt und da ein großer Nachholbedarf ist.
Facebook hat Sprachnachrichten abgehört und abtippen lassen. Und darüber habe ich mich mit dem Sprecher des Datenschutzbeauftragten Dirk Hensel unterhalten. Wenn Sie aus dem Gespräch nun schließen, dass Facebook ein Unternehmen ist, das sämtliche offene Mikrofone ausspioniert, dann denken Sie an die Aussage von Konzernchef Mark Zuckerberg. Als der im April 2018 vor dem US-Senat Rede und Antwort stehen musste zum Thema Datenmissbrauch, da hatte er wörtlich gesagt, "We won't do that." Bis vor kurzem hatte es von Zuckerberg auch noch geheißen, Familie und Freunde sollten im Newsfeed mehr Gewicht als Medieninhalte erhalten. Das hatte zur Konsequenz, dass bei vielen Medienunternehmen der Traffic aus Facebook abnahm. Damit ist Facebook nun auch nicht zufrieden. Offenbar versteht es sich doch nicht nur als kuscheliges Nest für Freunde und Familien, sondern eben auch als Medienportal. Bis Herbst soll ein eigener Bereich für Nachrichten eingeführt werden. Katharina Wilhelm, Korrespondentin in Los Angeles. Was genau soll dieses Angebot denn sein und von wem soll der Inhalt, der Content denn eigentlich kommen?
Ja, also zu diesen vielen Angeboten, die Facebook ja schon anbietet, Facebook Watch zum Beispiel, um Videos zu schauen, soll es jetzt eben eine neue News-Sparte dazu kommen, also ein Service, bei dem man ausgesuchte Zeitungen oder Verlagsangebote finden soll. Zum Beispiel verhandelt Facebook angeblich mit Großgewichten wie Bloomberg, mit der Washington Post oder mit ABC News. Bis zu 3 Millionen Dollar pro Verlagshaus will Facebook den Verlagen dabei anbieten. Und bisher ist aber noch nicht klar, ob diese Verhandlungen tatsächlich stattfinden oder ob sich schon jemand dafür entschieden hat. Das Ganze soll im Herbst starten.
Worum geht es Facebook denn dabei? Sollen mehr ernsthafte, seriöse Inhalte jetzt in das Netzwerk? Und hat das, wenn ja, auch was mit dem bevorstehenden Wahlkampf in den USA vielleicht zu tun? 2016 ist Facebook ja während des Wahlkampfs für die massenhafte Verbreitung gefälschter Nachrichten missbraucht worden. Soll das jetzt nicht nochmal passieren?
Ja, also ich denke, es hat auf jeden Fall etwas mit dem Wahlkampf zu tun. Das Netzwerk steht ja unter großem Druck. Diese letzten Präsidentschaftswahlen, die stecken Mark Zuckerberg quasi noch in den Knochen. Facebook ist damals missbraucht worden, das weiß man, für oder von zum Beispiel russischer Propaganda. Das Netzwerk hat insgesamt auch zu wenig gegen Hassbotschaften ausrichten können, gegen Mobbing ausrichten können, auch wenn Facebook immer wieder etwas da versucht hat, aber so richtig stoppen konnte man das nicht. Und dann gibt es ja noch diesen eigenen Datenskandal mit Cambridge Analytica, der ja viel Vertrauen verspielt hat. Also Facebook versucht seit Monaten, das irgendwie wieder wettzumachen. Und da kann man sagen, mit seriösen Medieninhalten könnte man sich ein bisschen behelfen, so nach dem Motto, wenn die seriös aussehen, dann färbt das vielleicht auch noch so ein bisschen auf uns ab. Also das ist sicherlich eine Strategie, die dahinter steht. Aber eine andere Strategie ist natürlich auch, dass man den Nutzer möglichst lange bei Facebook behalten möchte. Also Facebooks Strategie oder das große Ziel dieses Unternehmens ist ja, dass wir alles bei Facebook erledigen. Also wir schauen Videos, wir unterhalten uns mit Freunden, wir können über Facebook mittlerweile einkaufen. Und weil Medieninhalte eine große Rolle für uns natürlich spielen im täglichen Leben, möchte Facebook da uns eben auch sozusagen die Bürde abnehmen, dass wir außerhalb von Facebook uns diese Medieninhalte zusammensuchen, sondern einen guten Service anbieten und sagen, hey, ihr könnt doch bei uns auch noch die Artikel lesen. Also insofern, das ist natürlich eine Strategie, die absolut darauf auszielt, dass ich mich als User komplett in diesem Netzwerk bewege, damit ich auch möglichst viel Werbeinhalte bei Facebook zugespielt bekomme. Denn letzten Endes ist Facebook natürlich vor allem das, es ist eine Plattform, die sich über Werbeeinnahmen trägt und die natürlich versucht, uns deswegen mit einer besonders langen Verweildauer irgendwie oder sich selbst mit einer besonders langen Verweildauer zu segnen.
Ja, klingt schön bequem, wie Sie das beschreiben. Stichwort Medieninhalte. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Facebook Ähnliches mit den Medien probiert. Da gab es auch das Projekt Instant Articles, aber das scheiterte ja. Warum jetzt der neue Versuch?
Ja, Facebook ist immer wieder auch für seinen Umgang mit Medieninhalten stark kritisiert worden. Genauso wie Google hat Facebook Artikel zum Beispiel nur in einer Vorschau bisher angezeigt oder zum Teil angezeigt. Und die Medien wurden dafür aber nicht bezahlt. Es geht also darum, auch Medienhäuser fairer für Inhalte zu bezahlen. Zumindest aus deren Sicht könnte das möglicherweise funktionieren. Wir haben ja gehört, es könnten 3 Millionen pro Verlagshaus bezahlt werden.
Nicht schlecht.
Für die Medienhäuser könnte das durchaus eine Erleichterung bedeuten, denn durch eben Facebook, durch Instagram, durch Snapchat und Co. sind ja den Verlagshäusern wichtige Werbeeinnahmen weggebrochen. Und mit Instant Articles das war ja eben eine Idee, hatte man gedacht, dass man dem eben beikommen könnte, dass die Verlagshäuser dadurch auch wirklich euphorisiert waren, auch mitgemacht haben. Und dann hatte sich aber eigentlich nach kurzer Zeit schon gezeigt, dass die meisten Werbeeinnahmen letzten Endes doch bei Facebook gelandet sind und gar nicht bei diesen Medienhäusern. Und deshalb haben sich gerade die wichtigen Großnamen wie New York Times relativ schnell wieder zurückgezogen. Also es ist ein Angebot, denke ich, von Facebook zum einen an den User zu sagen, hey, du kannst bei mir eben diese Inhalte bekommen, aber zum anderen ist es auch eine kleine Handreichung an die Verlage, weil Facebook weiß, mit denen muss ich mich auch auf lange Zeit irgendwie gut stellen.
Mal schauen, was draus wird. Facebook will einen eigenen Nachrichtenbereich aufbauen und darüber sprach ich mit Katharina Wilhelm aus dem ARD-Studio in Los Angeles. Vielen Dank. Und wo wir das Thema Datenschutz beim Reden über Facebook heute auch schon gestreift haben. Die Datenschutzgrundverordnung betrachtet auch Videoaufnahmen im Netz als digitale Daten. Das soll den YouTube-Nutzern und auch den YouTubern selber mehr Kontrolle über ihre eigenen digitalen Daten erlauben. Dagegen steht das Interesse des Unternehmens, mit den generierten Inhalten Geld zu verdienen, Werbekundschaft zu generieren. Problem dabei, nicht alle gezeigten Videos begeistern potenzielle Geldgeber. Denn viele der auf YouTube gezeigten Videos sind keine zahmen und artigen Amateuraufnahmen mehr, das war einmal, sondern sie setzen sich mittlerweile durchaus kritisch mit Inhalten auseinander. Immer mehr YouTuber äußern deshalb Kritik an den Betreibern der Plattform, dass ihre Inhalte auch zensiert werden. Eine deutsche Initiative will YouTube nunmehr zu mehr Fairness zwingen, notfalls mit rechtlichen Mitteln. Und darüber berichtet Brigitte Beetz.
Hallo und willkommen zum Swingshot-Channel. Heute geht's um Ballern im Garten mit Spielzeugen wie diesen hier.
Jörg Sprave ist einer dieser YouTuber, die mit einem eher ungewöhnlichen Hobby ein weltweites Publikum erreichen. 2,2 Millionen Abonnenten hat der Kanal des 54-Jährigen, auf dem er zeigt, wie man mit möglichst skurrilen, möglichst selbstgebauten Schleudern und anderen Gerätschaften Dinge aller Art in die Gegend schießt. Kartoffeln, Klobürsten oder auch mal Kondome. Das ist harmlos, doch einige Videos wurden wohl aufgrund ihrer martialischen Anmutung ab und an schon von der Plattform gesperrt. Gleichwohl stehen mehr als 750 Videos von Sprave auf YouTube, in deutscher und in englischer Sprache. Letztere sind besonders gefragt, Abrufe im zweistelligen Millionenbereich keine Seltenheit. Doch trotz seines Erfolges ist Jörg Sprave sauer auf YouTube und wirft der Google-Tochter Intransparenz und mangelnde Fairness vor. Schließlich geht es auch für ihn um Reichweite und um Geld. YouTube lege keine Rechenschaft darüber ab, sagt Sprave, warum ein Video gesperrt wird oder warum in einem Video keine Werbung geschaltet wird.
Das sagt einem niemand, das muss man versuchen zu erraten. Finde ich merkwürdig und nicht partnerschaftlich, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es handelt sich ja hierbei um Leute, die bereits es geschafft haben, einen sehr großen Kanal aufzubauen und sehr viele Leute zu erreichen und mit YouTube einen rechtsgültigen Partnerschaftsvertrag abgeschlossen haben. Warum man diese Leute dann aber im Regen stehen lässt und ihnen überhaupt keine Auskunft erteilt, das verstehen wir nicht.
Wir, das ist die YouTubers Union, die Sprave im März letzten Jahres gegründet hat. Eine Interessenvertretung für YouTuber mit inzwischen über 21.000 Mitgliedern. Und das ist die IG Metall, mit der die YouTubers Union nun die Kampagne FairTube ins Leben gerufen hat. Eine nur auf den ersten Blick ungewöhnliche Verbindung. Seit einigen Jahren schon beschäftige sich die Gewerkschaft mit dem Thema Plattformen und der gerechten Bezahlung und Behandlung ihrer Mitarbeiter, sagt Robert Fuß, der beim Vorstand der IG Metall im Projekt Crowdsourcing tätig ist.
Die YouTuber haben ähnliche Probleme wie die Crowdworker, die wir seit einiger Zeit betreuen und wo wir uns um das Thema kümmern. Das Thema Transparenz, Zuverlässigkeit, das Machtungleichgewicht zwischen den dort Tätigen und den Plattformen. Und die YouTubers Union hat gesehen, oh, die IG Metall, die beschäftigt sich seit 7 Jahren mit diesem Thema, die hat Kompetenz in der Organisation. Und da haben wir gesagt, dann lassen wir uns da doch zusammenarbeiten, da kriegt man vielleicht mehr bewegt als jeder für sich.
Jörg Sprave hat beispielsweise beobachtet, dass es die klassischen TV-Netzwerke viel eher schaffen, mit ihren Videos in die Empfehlungen und die sogenannten Trendings zu kommen, die den einzelnen YouTube-Nutzern angezeigt werden.
Nun muss man wissen, dass Trending und Recommended ganz, ganz, ganz wichtige Instrumente sind, denn mittlerweile gibt es dermaßen viele Inhalte auf YouTube, dass wenn man es nicht schafft, in diese Empfehlungslisten zu kommen, dann hat ein Video eigentlich keine Chance, von vielen Menschen gesehen zu werden. Und da misst YouTube ganz massiv mit zweierlei Maß. Es ist halt so, dass es ein CNN oder ein AP-Video viel, viel einfacher hat, in Trending zu kommen. Da reichen schon im Schnitt 10.000 Views aus, damit sie es in die Empfehlungslisten schaffen. Während ein unabhängiger YouTuber da mindestens 1,5 Millionen Views zu braucht.
Mehr Transparenz also fordert Fairtube. Konkrete Ansprechpartner statt automatisiertem E-Mail-Verkehr, eine neutrale Schlichtungsstelle und einen Beirat, in dem auch YouTuber, von der Plattform auch Creator genannt, sitzen. Und rechtliche Schritte werden geprüft, zum Beispiel um zu klären, ob die Intransparenz des YouTube-Algorithmus gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt oder ob der ein oder andere YouTuber möglicherweise scheinselbstständig ist. Deshalb wurde YouTube eine Frist bis zum 23. August gesetzt, um auf den Forderungskatalog zu reagieren. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks ließ die Plattform eine schriftliche Stellungnahme verschicken, in der es unter anderem heißt:
Die YouTube-Creator sind ein wichtiger Bestandteil des YouTube-Ökosystems. Deshalb schüttet YouTube den Großteil der Erlöse an seine Creator und Partner aus. Damit sich dieses Ökosystem gut entwickeln kann, muss YouTube ein Gleichgewicht herstellen, um die Sicherheit seiner Nutzer, die Eignung von Inhalten für Werbetreibende und die langfristige Nachhaltigkeit für YouTube-Creator zu gewährleisten.
Eine Einlassung, die vermutlich die meisten YouTuber unterschreiben würden, wenn sie nachvollziehen könnten, wie dieses Gleichgewicht zustande kommt.
Mehr Augenhöhe für YouTuber. Über die Initiative Fairtube berichtete Brigitte Beetz. Und jetzt geht es um etwas Greifbares und Bodenständiges, um den Fußball. Aber auch der ist vor der Digitalisierung natürlich nicht mehr sicher. Denn vor einer Woche ist im Vereinten Königreich ein gigantisches digitales Fußballportal gestartet. The Athletic nennt sich das neue Angebot. Das Ganze wurde aus den USA nach Großbritannien importiert und stand schon vor dem Start in diesem Monat auf sehr starken und soliden Füßen. 60 Millionen Dollar stehen als Wagniskapital zur Verfügung. Mit dem Geld wurde unter anderem die Crème de la Crème der englischen Fußballberichterstattung verpflichtet. Der Transferexperte David Ornstein kommt von der BBC und auch der ehemalige Fußballchef des Guardian, Daniel Taylor, ist dabei, ebenso auch Raphael Honigstein. Er gilt als ausgewiesener Kenner des deutschen und des englischen Fußballs und mit ihm habe ich mich vor der Sendung über The Athletic unterhalten. Was genau ist denn das Spektakuläre an dem Magazin?
Man muss grundsätzlich erstmal sagen, dass wir natürlich nicht ganz aus dem Nichts starten. Die Seite The Athletic ist in Amerika schon seit 3 Jahren sehr erfolgreich mit einem Ansatz, der sich von der normalen Berichterstattung dadurch abhebt, dass er tiefgründiger ist, reportagiger, mit mehr Abstand zu den Spielen. Das heißt, man ist als Journalist ein bisschen aus dieser Mühle raus, zur Pressekonferenz zu rennen, dann schnell seinen Text zu schreiben, dann das Spiel so schnell zu verarzten, nur mit einem Auge vielleicht überhaupt mitzubekommen, was da gerade passiert und dann nach dem Spiel sofort wieder die Trainerzitate abzuzippen. Unser Journalismus, unser Sportberichterstattung ist eine ruhigere, eine mit mehr Distanz und mit mehr Zeit geschriebene Beobachtung, die tiefer gehen soll. Das gibt es so als Konzept noch nicht in Großbritannien. Und dazu, was es hier noch nie gab, anders als in Deutschland, wo wir mit dem Ticker und der Sportbild ja starke, große wöchentliche Fußballzeitungen haben. Es gibt eben keine Publikation, die nur dem Fußball gewidmet ist und die tagtäglich oder sogar nur wöchentlich erscheint.
Bekannt ist ja, dass viele Reporter abgeworben worden sind von ihrem bisherigen Arbeitgeber, den auch verlassen haben. Gilt das auch für Ihren Fall?
Ja, das gilt auch für mich. Ich war, was meine englischen Texte angeht, bei ESPN in den letzten Jahren und wurde dann auch abgeworben, in Zukunft nur noch auf Englisch zu schreiben. Ich darf aber und soll auch auf anderen Kanälen weiter präsent sein. Das ist auch Teil des Konzeptes. Die Mitarbeiter, die Autoren als Marken mit aufzubauen oder weiter sozusagen präsent zu halten, damit auch dementsprechend die Bindung beim Leser bleibt. Weil es ist natürlich schon immer eine Gefahr, dass wenn man hinter einer Paywall verschwindet, die Reichweite sinkt und die Texte erstmal nicht das ganz große Echo finden, das sie vielleicht hätten, wenn es eine frei zugängliche Seite wie ESPN oder auch der Guardian sind. Und das versucht man so ein bisschen aufzufangen und hofft, dass letztlich sich bei den Lesern oder bei den zukünftigen Kunden das Gefühl festsetzt, dass sie für das mehr, das sie ausgeben müssen, auch ein Premium-Qualitätsprodukt bekommen. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir, glaube ich, schon einen wichtigen Schritt weitergekommen.
Aber ein Abo für $5 im Monat, also jetzt noch nicht in die britische Währung umgerechnet?
Ja, es ist sogar, wenn wir jetzt, wenn Sie bis Ende August zeichnen, kostet sogar nur die Hälfte, also umgerechnet 2,50 € im Monat oder 8 Pi am Tag. Das sind ungefähr 10 Cent. Also das ist erschwinglich, aber natürlich auf Dauer auch geplant, dass irgendwann mal die Leute dazu kommen, sozusagen die regulären Preise zu zahlen. Das ist dann sehr ähnlich zu dem Konzept von Netflix zum Beispiel oder Spotify, wo man auch über Angebote erstmal als Kunde gelockt wird und dann irgendwann mal das Gefühl hat, man möchte eigentlich nicht mehr auf diesen Service verzichten.
Haben wir denn Hoffnung, dass Viaflatic auch nach Deutschland expandieren könnte oder ist das nicht übertragbar, weil es in Deutschland einfach auch eine andere Kultur der Fußballberichterstattung gibt?
Die Viaflatic als Firma, die natürlich sehr stark auf Expansion drängt, hat sicher langfristig irgendwo in einer Schublade auch Pläne für große Märkte wie Deutschland, wie Spanien, wie Italien. Inwieweit das in der Masse dann umsetzbar ist, gerade mit der Konkurrenz, die Sie ansprechen, es gibt eben einen Kicker, es gibt ein Sportbild, das muss ich dann noch zeigen. Jetzt ist erstmal als erste große Station sozusagen außerhalb den USA und Kanada das Vereinigte Königreich angelaufen. Und wenn sich das hier bewährt, dann kann ich mir vorstellen, dass man weitere Märkte ins Auge fasst. Aber bisher, soweit ich weiß, gibt es da noch keine konkreten Pläne. Bin mal gespannt.
Noch eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort zum Schluss. Was bedeutet das Ganze denn jetzt für die künftige Fußballberichterstattung im Lokaljournalismus im Vereinigten Königreich? Verödet der jetzt, wo Sie alle jetzt bei The Athletic sind?
Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um die Lokalblätter. Die werden immer gelesen werden. Aber natürlich werden wir versuchen, im Bereich unserer Möglichkeiten, auch der finanziellen Möglichkeiten, die sich eröffnen, das so gut wie möglich zu machen. Und der ein oder andere Leser wird vielleicht überspringen. Allerdings durch den redaktionellen Unterschied und auch das Angebot, was eher komplementär ist zu dem normalen, in Anführungszeichen, glaube ich nicht, dass es eine Entweder-oder-Entscheidung sein muss.
Raphael Honigstein über das neue digitale Fußballmagazin The Athletic. Und der Titel lässt vermuten, dass es mittelfristig nicht allein bei der Berichterstattung über den Fußball bleiben wird.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Henry Lohmer. Ich bin Chefredakteur der Märkischen Allgemeinen Zeitung in Potsdam. Und unsere Schlagzeile des Tages von morgen lautet: Potsdam ruft Klimanotstand aus. Viele Städte haben ihn schon, Konstanz hat angefangen, Kiel und Düsseldorf sind nachgezogen. Jetzt will auch Potsdam den Klimanotstand. Seit der Kommunalwahl gibt es hier eine breite rot-rot-grüne Mehrheit, die jetzt auch ein politisches Bündnis im Rathaus abgeschlossen hat. Und auf der heutigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung soll dieser Klimanotstand beschlossen werden. Die Mehrheit gilt als sicher. Die Frage ist, was bedeutet das für den Bürger? Diese Frage werden wir versuchen, für unsere Leser zu beantworten. Diverse Gesetzgebungen und Verordnungen müssen unter dem Klimavorbehalt geprüft werden. Und deswegen lautet unsere Schlagzeile des Tages morgen: Potsdam ruft Klimanotstand aus.
Mit diesen trüben Aussichten aufs Klima geht Medias Res zu Ende. Nach den Nachrichten empfehlen wir Ihnen noch den Büchermarkt, dort dann mit dem mutmachenden Titel Irgendwann wird es gut. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.